Meine Lieben, als ich beschlossen habe, mit euch über dieses Thema nachzudenken, Gottes Stimme hören lernen, bin ich ehrlich gesagt so zwischendrin mal vor meinem Rechner gehockt und wirklich erschrocken, weil ich mir gedacht habe, ist es nicht wirklich anmaßend, als wäre ich derjenige, der lehren könnte, wie Gott zu sprechen habe. Ja, es ist anmaßend. Ich kann nicht lernen oder lehren, wie Gott spricht und ihm schon gar keine Vorschriften machen. Und gibt's nicht Leute, die viel besser erklären können, wie Gott spricht und was er spricht? Ja, gibt's auch. Also deswegen in aller Begrenzung mit dem eigenen Hintergrund, mit dem, was ich woanders gelernt habe, versuche ich trotzdem, hoffentlich nicht anmaßend mit euch miteinander uns auf die Spur zu machen, zu verstehen, wie Gott in unser Leben hineinspricht. Gott sei Dank haben wir Anhaltspunkte, gewichtige Anhaltspunkte. Wir glauben nämlich, dass Jesus Gottes vollständiges Wort ist, das er in diese Welt hineingesprochen hat. Und deswegen ist er auch der Maßstab, an dem wir uns orientieren. Zunächst zur Wiederholung von dem, was ich die letzten beiden Male gemacht habe. Das ist der letzte Teil von dieser allgemeinen Hinführung zur Frage, was ist eigentlich Berufung? Wir haben gesprochen im ersten Teil, dass sich Berufung im Hier und Jetzt zeigt, in Erfahrungen vor allem von Selbstvergessenheit. Wenn du am wenigsten darüber nachdenkst, wer du bist und wie du bist und was du gerade machst, sondern ganz bei der Sache bist, ganz bei dem anderen Menschen bist, ganz hingegeben bist in irgendeine Tätigkeit, dann wirst du im Nachhinein merken, Mensch, da war ich womöglich am authentischsten. Da war ich in der Gegenwart. Gott ist der, ich bin da, der Gegenwärtige. Das ist eine wichtige Erfahrung. Wer das nochmal nachhören will, das ist auch auf der Internetseite ausführlicher zu hören. Der zweite Punkt war Sinnerfahrung. Ich habe versucht zu zeigen, dass für jeden Menschen sich im Laufe seines Lebens verschiedene Sinndimensionen ergeben, Dinge, die in einem im Leben wichtig werden, weil sie wirklich Sinn machen. Und es gibt Dinge, die wichtiger sind und weniger wichtig, und jeder ist immer wieder herausgefordert, seine Sinnerfahrung neu zu sortieren. Und ich habe dann versucht zu zeigen, dass Jesus, der heißt der Logos, und Logos heißt Sinn, heißt auch Wort, heißt auch Vernunft, aber heißt auch Sinn. Wenn Jesus der Sinn von allem für uns wird, dann wird es leichter für uns zu verstehen, was Gott von uns will. Dann habe ich versucht zu sagen, Gott hat eine Vision von deinem Leben. Gott schafft nie zweimal dasselbe. Und es gilt für jedes Blattl am Baum, für jedes Sandkorn, für jeden Grashalm. Aber es gilt in ganz spezieller Weise für Menschen, seine Lieblingsgeschöpfe. Die sind einzigartig, weil Gott einzigartig ist. Und ich habe gesagt, wir neigen dazu, als Original geboren zu werden, aber als Kopie zu sterben, weil Einzigartigkeit, so schön der Gedanke ist, auch Angst macht. Dann bin ich ja gar nicht so wie die anderen. Dann kann ich mich nicht so einfach einfügen in Massentauglichkeit. Dann bin ich vielleicht allein? Ja, womöglich. Aber du bist Abbild des Einzigen und darfst mit ihm unterwegs sein. Auch das habe ich ausführlich gesprochen und auch das kann man noch einmal nachhören. Aber Gottes Vision von deinem Leben hängt mit dem zusammen, was du in Momenten von deinem Leben erkennst, wenn du ganz da bist, wenn du tief berührt bist, wenn du das Gefühl hast, irgendetwas, jetzt bin ich davon gemeint, jetzt bin ich beansprucht und kann niemand anders jetzt für mich tun, beantworten, den Weg gehen. Für deinen Weg in der Welt, in der du gehst, brauchst du Klärung, brauchst du Reinigung, brauchst du Vertiefung, brauchst du wachsende Identität. Wir haben alle Wünsche und alle Sehnsüchte, wir haben alle Träume Und nicht jeder Traum ist schon von Gott, sondern kann auch einfach dein eigener egozentrischer Spleen sein. Oder Größenwahn. Ja, aber es kann auch etwas enthalten, was etwas über dein Leben zeigt. Selbst der Wunsch, zum Beispiel Priester zu werden, kann Ausdruck von einer falschen, Größenwahn sein. Ja, dann bin ich da vorne der große Max und zeige jetzt mal allen Leuten, was der Sinn des Lebens ist und Hauptsache sie erkennen es an mir. Ja, das ist verkehrte Selbststilisierung und Selbstidealisierung. Also, und trotzdem kann darin was liegen, was du klären kannst, vertiefen kannst und was wachsen kann. Es braucht auch Mut. Wenn ich vorhin gesagt habe, du bist einzig, dann ja, hin und wieder, wenn du merkst, etwas macht dir Angst, obwohl es vielleicht gerade gut wäre, Zeugnis zu geben, etwas zu tun, wo du Angst hast, dich zu blamieren, dann geh vielleicht einen kleinen Schritt weiter, als dich deine Angst hindert. Ich kann ein Beispiel sagen, das mich selber betrifft. Als ich im Noviziat der Salesianer Don Boscos war, vor ziemlich genau 20 Jahren, da war ich jetzt bin ich ein ziemlich schlechter Sänger. Aber ich war noch viel, viel, viel schlechter damals. Aber wenn man dauernd singt und so, okay. Und es hatte immer einer von den Novizen die Aufgabe, beim Stundengebet das Magnificat anzustimmen. Also Magnificat ist der Lobgesang Mariens, meine Seele preist die Größe des Herrn. Und ich habe mir nie im Leben vorstellen können, dass ich das jemals anstimme. Weil, um Gottes Willen, ja, ich habe vorher mal in der WG mit einem Kumpel zusammen gewohnt und er konnte gut singen. Und wenn ich nur unter der Dusche ein bisschen angefangen habe, hat er gesagt, komm, lass es, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ja. Und ja, und heute, gell, heute stehe ich im Dom und muss einfach mal singen vor vollem Dom. Oder vor Fernsehkameras, wenn eine Messe aufgezeichnet wird oder irgend sowas. Ne? Und ich habe echt die Hemmungen verloren inzwischen, weitgehend. Es ist immer noch nicht besonders gut. Aber, versteht ihr, einfach mal einen Schritt drüber raus machen. Es wird nicht so schlimm, wie du dir einbildest, dass es sein könnte. Es könnte noch schlimmer werden. Nee, es könnte besser werden. Also, aber ihr versteht, was ich meine. Manchmal einfach einen Schritt über das hinaus machen, wo dich deine Angst festhält. Kleinen Schritt weitergehen und du wirst merken, das hilft. Ja. Gottes Stimme hören lernen. Zunächst einmal, wie spricht Gott in dein Leben? Er kann dich durch schlichtweg alles überraschen. Durch alles. Eine schöne Erfahrung in der Natur, in einer Begegnung mit Menschen. Du hörst ein Musikstück und bist irgendwie bewegt, geflasht, was auch immer. Kunst, du siehst etwas, du liest etwas, es bewegt dich zutiefst. Gott kann dich durch alles überraschen. Musik, Sport, Kunst, Freude, Schönheit, war auch durch Leid. Haben wir auch schon wenigstens kurz bedacht, können wir noch einmal intensiver bedenken. Gott spricht auch durch Träume, das ist biblisch. Gott spricht durch liebende Menschen. Gott spricht durch Leid. Wichtig, wenn du das Gefühl hast, du bist von irgendwas angesprochen, dann hab nicht die Angst oder da drängt sich dir ein Gedanke auf von dem, was deine Berufung, deine Vision von deinem Leben zeigen könnte. Das könnte Gott von dir meinen. Dann mein nicht, um Gottes Willen, jetzt habe ich es einmal gehört und wenn ich es morgen nicht mache, dann ist mein Leben verloren oder so. Nein, Gott hat Geduld mit dir. Gott spricht nachhaltig. Gott wird dich immer wieder berühren. Nicht so, dass du das so lang auf die lange Bank schieben kannst, bis es völlig zu spät ist, so nicht. Aber zunächst einmal, wenn du von was berührt bist, dann geh vielleicht ins Gebet und sag, guter Gott, wenn das irgendwie etwas ist, was du mir zeigen willst, dann zeig's mir wieder. Und er wird's dir zeigen. Weil er dich liebt, weil du sein Geschöpf bist. Wichtiges begegnet dir in Variationen immer wieder. Es bleibt, weil Gott der Treue ist. Gott beunruhigt bisweilen. Ja, wenn du spürst, du bist ein Original und lebst irgendwie im falschen Leben und du bist bewegt von etwas, dann kann das sein, dass er dich beunruhigt. Aber wichtig ist, ganz wichtig ist, Gott macht eigentlich keine Angst. Eine gesunde Unruhe, ja, aber Gott macht keine Angst. Gott ist der, der im Evangelium immer und immer wieder sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Es gibt auch die Szenen, wo die Menschen vor Jesus erschrecken und sie Entsetzen packt, weil sie irgendwie seine göttliche Gegenwart aufscheinen sehen. Aber im Grunde ist er immer der, der sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Gott macht keine Angst. Gott macht manchmal gesunde Unruhe. Aber das ist nicht, das ist was anderes. Gott führt nicht in Ausweglosigkeit. Gott eröffnet Perspektiven. Also es ist nicht so, dass du denkst, ich müsste eigentlich nach Afrika gehen und mich um arme Kinder kümmern, aber ich bin hier völlig komplett festgesetzt, habe überhaupt keine Chance, jetzt ist mein Leben verloren. Gott eröffnet Perspektiven. Glaub nicht, dass du in ausweglosen Situationen bist, wenn du versuchst, auf ihn zu hören. Und das werde ich nachher auch noch vertieft sagen, er zeigt immer den nächsten Schritt und nicht so sehr die Vision schon vom Ende deines Lebens, was du hast alles machen sollen. Gott zeigt den nächsten Schritt. Es kann Widerstände geben, aber Gott wird dir die Kraft geben, dabei zu bleiben. Manche Dinge, die Gott gefallen, erzeugen Widerstand. Manchmal. Nicht immer. Manchmal erzeugen sie Widerstand, weil er vielleicht dich trainieren will, dass du an etwas wächst. Es ist nicht automatisch so, dass wenn eine Sache Widerstand ergibt, auf die du dich einlässt, dass es schon ein Zeichen dafür ist, dass es Gott nicht will. Sondern du spürst eher im Tun einen inneren Frieden und sagst, ich gehe weiter. Gott fordert manchmal heraus, aber er überfordert nie. Beim Paulus gibt es das wunderbare Wort im 1. Korintherbrief, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg verschaffen, so dass ihr sie bestehen könnt. Also wichtig daran, da geht es jetzt nicht nur um Versuchung, sondern auch die Herausforderung. Die Versuchung ist vielleicht, das zu verneinen, was mir entgegenkommt und wo ich spüre, da zieht's mich hin. Und wenn du sagst, oh nee, ich habe entweder Angst oder ich bin zu klein oder zu schwach, Gott ist treu. Er hilft dir, den Weg zu gehen. Er fordert heraus, aber er überfordert nie. Ja? Die klassischen Wege des Hörenlernens, die habt ihr alle schon mal gehört, sind aber wirklich wichtig. Schweigen lernen ist eine richtige Herausforderung in unserer lauten Zeit. Gott spricht seine wichtigsten Worte, die wichtigsten Handlungen in der Geschichte der Welt, tut Gott ins Schweigen der Nacht hinein. Er sendet sein Wort in der Weihnachtsnacht und er wirkt die Auferstehung in der Osternacht, wenn die Welt schweigt. Die Geburt deiner Berufung in dir wird sich ereignen, wenn du lernst, schweigend auf ihn zu hören. Nicht stumm. Stummheit ist was anderes als schweigen können, als ruhig sein können, als hören können. Also schweigen lernen, Ablenkungen vermindern. Wir werden nie ohne Ablenkungen sein in diesem Leben, nie. In dieser medialen Zeit erst recht nicht. Aber versuch Ablenkungen zu vermindern, wenn du dir Zeit nimmst, einfach vor Gott zu sein, und versuch, deine Seele zu nähren mit dem, was ihr gut tut. Deine Seele ist geboren dafür, mit Gott zu kommunizieren. Und wir stopfen sie allzu oft mit allem Möglichen voll, aber nicht mit dem, wozu sie geboren ist. Also nähre sie mit der Schrift, mit geistlicher Musik, mit Dingen, die auf ihn hinweisen, mit guten Gesprächen aber müll dich nicht dauernd zu. Ja, ich sage jedes Wort zu mir selber. Nimm die Sakramente wahr, leb in der Kirche und mit der Kirche. Gott spricht zum Beispiel ausdrücklich in der Heiligen Messe. Ja, wir, das auch unser, wisst ihr, wenn ihr diejenigen, die katholisch sind und den Ablauf der Heiligen Messe kennen, die wissen, dass das letztlich ein Dialog ist. Gott spricht durch sein Wort, durch seine Hingabe im Sakrament und wir antworten. Durch Gesang, durch Gebet, durch den Empfang der Kommunion. Es ist ein Dialog. Die Frage ist, wie tief lassen wir uns denn nahe gehen? Such dir geistliche Begleitung. Also Menschen, die etwas Erfahrung haben in geistlichen Prozessen, die dich einladen, mit dir unterwegs sein zu können, wenn du nach deiner Berufung fragst. Und wenn dir das vielleicht zu viel ist, weil du sagst, ich frage gar nicht meine Berufung, dann ist ein regelmäßiges Gespräch, ein regelmäßiges Coaching mit jemand, der auch christlich unterwegs ist, über dein Leben auch hilfreich. Wir neigen dazu, in solchen Fragen um uns selbst zu kreisen. Aber mit jemandem, der einen gern hat oder der offen ist oder der was versteht von der Sache, sich gespiegelt zu bekommen, sich zurückzubekommen, weil der hört und was sagt dann zu mir, das ist fast immer ein sehr, sehr hilfreiches Korrektiv für deinen eigenen Weg. Ich glaube, auch das wieder eher für die Katholiken gesagt, ein Verhältnis zu Maria finden, das habe ich hier auch schon öfter gesagt, weil sie der Ort ist, in dem Gott zutiefst sein Wort hineingesprochen hat. Ist dir das schon mal so gegangen, dass du in der Nähe eines liebenden Menschen, der eine Leidenschaft und besondere Kenntnis für eine Sache hat, dass du, weil du den gern hast, plötzlich auch die Sache besser verstanden hast, Leidenschaft für die Sache gewonnen hast? Dein Ehemann, dein Freund, dein Partner ist ein Kunstkenner, sondersgleichen. Du hast ihn gern, du verstehst plötzlich was von seiner Seele und verstehst etwas mehr von Kunst. Die Mutter Gottes ist der Ort, wo Gott schlechthin in radikalster, in tiefster Weise, die je in dieser Welt passiert ist, Gottes Wort empfangen hat und zur Welt gebracht hat. In ihrer Nähe, weil sie gewissermaßen die Kirche ist, der Wohnort Gottes in der Welt, in ihrer Nähe lernen wir, Gottes Wort zu hören. Lernen wir zu schweigen. Es heißt mehrmals von ihr, sie bewahrte alles in ihrem Herzen. Also ein aus meiner Sicht wichtiger Hinweis für uns. Wichtig auch, Gott ist treu, das heißt, er widerspricht sich nicht. Wenn du heute irgendwie meinst, ja, ich soll das machen und morgen denkst du, na, ich soll was ganz was anderes machen, was mit dem hinten und vorne zusammenpasst, ja, dann kannst du sicher sein, ziemlich sicher, dass entweder das oder das nicht Gott war. Ja? Gott ist treu. Er hat eine Vision von deinem Leben, die zieht sich durch. Du wirst wachsen darin, du wirst es tiefer und besser verstehen. Aber es ist nicht so, heute so und morgen so. Ja? Er widerspricht auch nicht grundsätzlich der Heiligen Schrift, weil die ist sein Wort. Er widerspricht auch nicht dem, was die Kirche insgesamt glaubt und lehrt und betet und feiert. Also wenn du von Gott hörst, jetzt lass mal das mit dem Jesus und geh lieber zum Buddha oder geh zu irgendjemandem anderen, dann ist es wahrscheinlich, also zumindest nicht der Gott, an den ich glaube. Weil er hat in Jesus sein Wort gesagt. Okay? Also Gott widerspricht sich nicht und widerspricht auch nicht dem, was unsere Hauptquellen unseres Glaubens sind. Hab Geduld mit dir selbst, ohne auszuweichen oder bewusst was auf die lange Bank zu schieben. Gute Entscheidungen, wenn du sagst, okay, in mir wächst was, eine Berufsentscheidung, eine Berufungsfrage, weiß nicht, ob du das schon mal empfunden hast. Wenn eine Entscheidung in dir reift, weil du sie gut bedenkst, weil du immer wieder mal darüber betest, weil du vielleicht auch mit jemandem darüber sprichst und du merkst, es wächst etwas und klärt sich. Und es führt dazu, dass du die Entscheidung fällst, dann merkst du im selben Moment, die Entscheidung ist gefallen. Also nicht nur subjektiv, ich tue was, sondern objektiv, es ist was passiert. So wie wenn im Herbst die Äpfel reif sind und dann kommt noch einmal ein Windstoß und der Baum macht so und der Apfel fällt runter. Ja, hat es jetzt der Baum bewirkt oder ist der Apfel selber gefallen? Ja, beides. Die Entscheidung ist gefallen, wenn sie denn gereift ist. Also lass dir Zeit, Gott gibt dir Zeit, Entscheidungen reifen zu lassen. Ohne zu sagen, jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken und nochmal drüber nachdenken und nochmal den Kurs machen, weil du vielleicht zu viel Angst hast, eine Entscheidung zu treffen. Das ist nochmal was anderes. Aber du darfst grundsätzlich Geduld mit dir haben, weil sie Gott auch hat. Ja? Die lange Bank, hat mal jemand gesagt, ist das liebste Möbelstück des Teufels. Wenn Gott spricht, dann zeigt sich darin auch sein Charakter. Und der Charakter kommt zum Beispiel im Galaterbrief zum Ausdruck, die Stelle habe ich schon oft zitiert, die Frucht des Geistes Gottes in dir ist Liebe, ist Freude, ist Langmut, ist Freundlichkeit, ist Güte, ist Treue, ist Sanftmut, ist Selbstbeherrschung. Das zählt der Paulus auf. Wenn du den Eindruck hast, das wächst in dir, dann darfst du einigermaßen gewiss sein, dass du auf dem guten Weg bist. Gott will, dass du ein gütiger, friedvoller, geduldiger Mensch wirst. Gütiger Mensch wirst. Frag dich, was hinterlässt in mir Frieden? Was hinterlässt in mir Freude und innere Freiheit? Ja? Selbst wenn du beunruhigt wirst von etwas, dann versetz dich in das hinein, was dich beunruhigt und sag, jetzt stell dir vor, ich würde auf das antworten, ich würde das tun. Schafft es in dir Frieden. Schafft es in dir innere Freiheit. Das ist gewissermaßen der Charakter Gottes. Gott ist ein Befreier Gott und kein Angstmacher Gott und keiner, der zwingt. Er bitte ein hörendes Herz. Das ist eine wunderbare Bitte, die der König Salomo, als er zum König gesalbt wird, spricht Gott zu ihm, er möge einen Wunsch äußern und Salomo bittet, gib mir ein hörendes Herz. Und weil er das erbittet, erfüllt ihn Gott mit aller Weisheit, die er geben kann. Er ist der weiseste König, den Israel gehabt hat. Ich habe jetzt hingeschrieben, Pferdeflüsterer. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt oder das Phänomen kennt. Es gibt Menschen, die haben ganz besondere Sensibilität für Tiere, zum Beispiel für Pferde, für Hunde. Was ist das Phänomen? Warum spreche ich davon? Naja, da ist jemand, der so einfühlsam ist auf dieses andere Geschöpf hin, dass er spürt, wie sich das Geschöpf in ihm äußert. Ja? Also, du hast auch selbst schon die Erfahrung gemacht, dass ein sensibler Mensch, der zuhören kann, bei dem äußerst du dich leichter. Der schafft dir Raum in sich. Der gibt dir die Gelegenheit, die Dinge zu sagen, die du vielleicht anders gar nicht sagen würdest. Gott liebt Herzen, die mit seinem Herzen verwandt sind. Das heißt, wir haben die Aufgabe, uns von ihm auch nach und nach unser Herz ausräumen zu lassen, damit er dort hineinsprechen kann. Reich Gottes heißt aus meiner Sicht am tiefsten, dass unser Herz von seinem Geist regiert wird. Meistens wird unser Herz von ganz vielen anderen Dingen regiert. Und wir haben dann nur so ein bisschen Platz für den lieben Gott. Aber er will eigentlich als Ganzer regieren, weil dann haben die anderen Dinge auch mehr und anders Platz. Ja? Unterscheidung der Geister, noch ein paar Regeln zur Unterscheidung der Geister. Innere Eindrücke, Stimmen, Träume, Gefühle, Impulse haben in der Regel drei Quellen. Eine Quelle ist deine natürliche Ebene. Es kommt aus deinen Fantasien, aus deinen Wünschen, aus deinen Begierden, aus dem, was du gerne hättest, was du dir denkst. Zweite Quelle, die andere Ebene ist die übernatürliche Ebene. Es kommt entweder von Gott oder von der anderen Seite. Ja. Unterscheidung der Geister bei Ignatius heißt, unterscheide, wer die Quelle deiner Herausforderung ist, die da kommt. Der Widersacher, der in die Welt hineinspricht und in ihr agiert, macht Angst. Bringt Dinge durcheinander, ist vielgesichtig, ist nicht verlässlich, ist im Grunde das Gegenteil von allem, was ich gesagt habe. Stimuliert zu Werken des Fleisches. Ich habe gerade die Werke des Geistes, die Früchte des Geistes genannt, und die Werke des Fleisches sind beim Paulus im unmittelbaren Zusammenhang mit der anderen Stelle: Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst, Trink, Essgelage, all das Zeug. Zudem stimuliert alles die andere Seite oder auch deine eigene innere Befindlichkeit. Also noch einmal, wenn du Angst hast, dann kommt es nicht von Gott. Gesunde Unruhe, ja. Wenn du spürst, es könnte dich dahin ziehen, ja. Aber Angst kommt nicht von Gott. Unterscheidung der Geister erfolgt durch das, was ich gesagt habe. Und wenn es um Entscheidungen geht, wenn du sagst, ja, soll ich es jetzt so machen oder so machen? Dann gibt uns der Ignatius ein paar Fragen oder ein paar Hinweise. Gottes Wille zeigt sich oft an einem konkreten Schriftwort. Du liest was und denkst, ja, das bewegt mich wirklich. Und das ist wie jetzt in diese Situation hinein für mich gesagt. Habt ihr vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht? Du gehst in einen Gottesdienst, hörst ein Evangelium, hörst ein Predigtwort und denkst, der Pfarrer spricht jetzt gerade nur für mich. Das ist meistens ein Hinweis darauf, dass es um etwas geht, wo Gott dich anspricht. Gottes Wille ist meist konkret und auf den nächsten Schritt bezogen, nicht einfach abstrakt. Vorsätze allgemeiner Art, also im Sinn von, ich will ein liebender Mensch werden und die Welt retten, entspringen mehr deinem Ego als wirklich dem Willen Gottes. Der nächste Schritt ist wichtig und nicht dein Ich-Ideal. Gott will den nächsten anstehenden Schritt. Das Bessere ist oft der Feind des Guten. Ja? Wenn du sagst, nee, also das ist doch jetzt irgendwie zu klein, ich müsste doch viel größer irgendwie so. Geh lieber den nächsten Schritt und lass es wachsen. Gott will, dass wir Liebende werden, Vertrauende, Hoffende werden. Gottes Geist zeigt sich an einem Zuwachs von Indifferenz gegen die eigenen Vorlieben und Ideen. Das ist ein wichtiger Punkt beim Ignatius. Wenn du die Frage stellst, soll ich so machen oder soll ich so machen, kannst du es lassen und sagen, Herr, ob ich es jetzt so mache oder so, ich will auf dich hören. Und mir ist wichtig, dass sich dein Wille erfüllt. Ich kann mir das vorstellen, zeig's mir einfach. Also Indifferenz gegenüber eigenen Vorlieben und Ideen. Ich kenne wirklich viele Mitbrüder aus meiner eigenen Ordensgemeinschaft, die mal widerwillig in einem Akt des Gehorsams eine Aufgabe übernommen haben und haben gesagt, ich hätte nie gedacht, dass das mein Ding wird. Und merken plötzlich, genau hier gehöre ich her. Also auch Indifferenz gegenüber den eigenen Wünschen ist ein Zeichen dafür, dass du unterscheidungsfähig bist. Wenn du eine Wahlentscheidung treffen sollst, dann helfen folgende Fragen. Ist das Motiv die größere Liebe zum Schöpfer? Oder denke ich mir, na, da komme ich besser rum. Was würde man einem geliebten Menschen raten, wenn du sagst, soll ich das machen oder soll ich das machen? Diesen Weg gehen oder jenen gehen? Stell dir deine beste Freundin vor, deinen besten Freund, den du wirklich gern hast. Was würdest du ihm geraten haben, damit sich sein Leben erfüllt? Was würdest du wollen, angesichts des Todes entschieden zu haben? Stell dir vor, dein Leben würde bald nach dem Treffen der Entscheidung enden. Was würdest du wollen, entschieden zu haben? Wie würde mir am Tag des Gerichtes zumute sein? Wie wünschte ich, die vorliegende Sache entschieden zu haben? Das sind so Fragen, die zwar ziemlich hart klingen, aber die uns auch gewissermaßen in die radikale Wurzel unserer Existenz bringen. Wichtig, wenn du nichts hörst, jetzt reden wir da und über, höre ich Gottes Stimme? Ja, wenn du nichts hörst und sagst, ja, jetzt hocke ich da in der Stille und es tut sich nichts, vielleicht tut sich da am meisten. Und wenn du denkst, ich habe aber überhaupt keine Eindrücke und nichts, wohin mich zieht, ja, dann bleib einfach in dem, was du gerade hast, wie du gerade lebst und versuch darin, dass du auch darin deinem Herrgott dienen kannst. Ich sage immer, wisst ihr, wir denken gerade zum Beispiel über Erneuerung des Bistums, Strukturen nach. Wir haben da noch keine große Lösung, aber viele Menschen sind vielleicht auch ein bisschen beunruhigt, weil sie denken, was kommt denn da auf uns zu und wann können wir da noch unser Mess so feiern, wie wir es gewohnt sind und solche Dinge. Wisst ihr, wenn wir unser gläubiges Leben davon abhängig machen, dass die Bedingungen endlich so optimal sind, dass ich dann endlich Glauben leben kann, dann warten wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Du kannst jetzt und heute deinen Glauben leben, egal wie die Bedingungen sind. Also auch im Jetzt und Heute Bestehenden. Das sind jetzt die letzten, die Bibelzitate von dem, was wir vorhin in der Stille gehört haben. Jesus sagt, ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie wirkt sich dieses Kennen aus? Ganz schön. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Und sie folgen mir. Ich kenne sie und sie folgen mir. Im Johannesevangelium ist Kennen immer auch verbunden mit Lieben. Und dann diese Stelle haben wir vorhin gehört. Wir sehen das ist die Stelle von Maria von Magdala, wie sie noch nicht weiß, dass Jesus auferstanden ist, wie sie heulend am Grab steht und da reinschaut und erst einmal nichts sieht oder irgendwie komische Gestalten und dann steht einer hinter ihr und sie hat immer noch wahrscheinlich verheulte Augen und denkt, es ist der Gärtner und sagt, wenn du ihn wecke. Und dann sagt er auf einmal, Maria. Das heißt, er ruft sie bei ihrem Namen. Er meint sie ganz konkret. Sie kennt seine Stimme. Und jetzt dreht sie sich um und sagt, Rabuni. Meister. Und jetzt erkennt sie, was ihre Aufgabe ist. Sie wird, so ehrt sie die Kirche, Apostelin der Apostel. Sie ist die Erste, die, weil sie die Stimme des Herrn gehört hat, die Stimme des Auferstandenen erkannt hat, persönlich angesprochen war in ihrer Not, ist sie die, die als Erste gewürdigt wird, den Aposteln die Nachricht zu bringen, der Herr lebt. Unsere Berufungserfahrungen speisen sich aus dem Angesprochensein, aus dem Berührtsein. Ich bin persönlich gemeint und ich darf vertrauen, dass der Herr lebt und mein Leben zur Vollendung bringt.